So, einen schönen guten Morgen nochmal von Ines und von mir, von dieser Stelle jetzt aus. Irgendwie sind wir heute Morgen zu Hause ein bisschen spät losgekommen, deshalb waren wir so spät hier und konnten nicht nochmal allen herzliche Grüße bestellen und guten Morgen sagen, aber ich denke, wird sich hinterher noch Gelegenheit dazu finden. Ja, ihr Lieben, ich möchte heute, und da habe ich eine kleine, zack, das klappt, Ausgießung des Heiligen Geistes heute. Und Erich hat vorhin ja in seiner Einführung schon umfänglich zu vielen Themen auch etwas dazu gesagt. Und da bin ich froh, dass es mir heute so aufs Herz gelegt worden ist, mal einmal nicht über die Ausgießung des Heiligen Geistes aus der Apostelgeschichte 2 zu predigen. Erich hat es schon einmal vorgelesen, den Text. Ich möchte auch nicht über das Wirken des Heiligen Geistes heute sprechen, wie wir es in Johannes 14, Johannes 16 in den Kapiteln nachlesen können. Und ich möchte auch nicht über die Früchte des Heiligen Geistes heute sprechen, so wie wir sie in Galater Kapitel 5 ab Vers 22 einmal nachlesen können, sondern ich möchte heute mal in den praktischen Teil einsteigen. Ich möchte mal mit uns zwei praktische Beispiele beleuchten aus unserem eigenen Leben, wie der Heilige Geist in unserem Leben sich auswirkt, wenn wir ihn denn lassen, wenn wir ihm genug Raum geben. Wir haben vorhin in den Liedern auch so gehört, der Heilige Geist, der befähigt uns Zeugnis zu geben. Der Heilige Geist ist für uns eine Kraftquelle und diese Kraftquelle ist nicht nur dazu da, von Jesus zu erzählen, von ihm weiter zu erzählen, sondern eben auch auf unser Verhalten einzuwirken. Die Beispiele, die ich gewählt habe, werden wir gleich sehen. Die haben sich in einem Leben von uns allen schon ereignet und sie werden sich immer wieder ereignen, auch künftig. Und es ist egal, ob wir alt, ob wir jung sind, ob wir im Berufsleben stehen, ob wir in der Schule oder im Studium sind oder ob wir Mitglied in einem Verein oder in einer Gemeinde sind. Ich bin davon überzeugt, dass wir viele Aussagen oder Anweisungen und Gebote der Bibel viel zu eindimensional sehen. Das heißt, wir sehen und lesen immer nur aus unserer eigenen Perspektive, sozusagen aus unserer eigenen Brille. Ich möchte das mal so vergleichen, als wenn wir das lesen. Ich, Brillenträger, habe es natürlich da dann viel einfacher, mich da rein zu versetzen. Aber wenn wir nur immer mit einem Auge lesen, und dieses eine Auge, da steckt auch letztendlich nur der Stefan Wensing hinter. Mein eigener Verstand, meine eigenen Möglichkeiten und meine eigenen Fähigkeiten. Und dabei lassen wir die unbegrenzten Möglichkeiten und Fähigkeiten völlig außer Acht, die uns der Heilige Geist geschenkt hat, weil er in unser Herz ausgegossen ist. Ich bin mir sicher, dass wir alle schon Predigten gehört haben, die uns deutlich gemacht haben, dass wir aus der Kraft des Heiligen Geistes leben sollen, dass wir ihn als Kraftquelle benutzen sollen in unserem eigenen Leben. Aber auch aus meinem Leben muss ich ganz ehrlich eingestehen, die Frage, tun wir das wirklich immer? Und für mich muss ich sagen, ich glaube, ich bin mir sicher, dass ich es nicht immer tue. Im Gegenteil. Und so ist es auch mit dem ersten Beispiel, das ich uns einmal mitgebracht habe. Also, die Kraft des Heiligen Geistes ist in unserem Leben die Fähigkeit, die Kraftquelle bei Verhalten, bei Konflikten. Als Bibelstelle habe ich uns da einmal mitgebracht, Matthäus 18 ab Vers 15. Wir lesen hier im Vers 15, wenn dein Bruder oder deine Schwester Schuld auf sich geladen hat, dann geh zu dieser Person hin, stelle sie unter vier Augen zur Rede. Wenn sie auf dich hört, hast du deinen Bruder oder deine Schwester zurückgewonnen. Wenn wir das so lesen, diesen Bibeltext, und jetzt komme ich wieder auf diese Eindimensionalität her, dann wird sich vielleicht der ein oder andere denken, boah, gibt's ja gar nicht, das soll ich machen, so soll ich mich verhalten, das kann ich nicht, das kriege ich nicht hin, unmöglich. Und gerade dabei lassen wir eben außer Acht, wenn wir so denken, dass Gott uns nicht nur diese Anweisungen gegeben hat, die dort vorne steht, sondern er hat uns auch die Möglichkeiten, die Mittel oder Fähigkeiten gegeben, diese Anweisungen umzusetzen. Wenn wir uns die Vers anschauen, da steht als erstes, und das fällt sicherlich auf, Ziel ist es, den anderen zu gewinnen, zurückzugewinnen. Sicherlich ohne sich selber bei diesem Vorhaben zu verlieren, aber dort steht, den anderen zu gewinnen. Es geht also nicht darum, wenn zwei Menschen einen Konflikt miteinander hatten, ein Problem miteinander haben, schadensfroh zu sein oder auf den anderen zuzugehen und sagen, du, ich habe Recht gehabt und du hast Unrecht gehabt, dem anderen das zu beweisen. Sondern es geht darum, den Bruder oder die Schwester zurückzugewinnen und eine stark belastete oder vielleicht auch sogar schon eine zerbrochene Beziehung wiederherzustellen, wieder Frieden und Einheit und Eintracht zu schaffen. Jesus sagt an dieser Stelle ganz klar mit anderen Worten ausgedrückt, wenn dein Bruder oder deine Schwester gegen dich gesündigt hat, dann trenne dich nicht von diesem Menschen und rede nicht kein Wort mehr mit ihm. Und du sollst ihn auch nicht in der Gemeinde oder im Verein oder sonst irgendwo im Leben ignorieren. Nein, du sollst zu ihm hingehen. Jesus sagt hier, die geschädigte Partei soll den ersten Schritt tun. Und das sagt er deshalb, weil er uns die Kraft des Heiligen Geistes gegeben hat, dass wir diesen ersten Schritt auch gehen können, ihr Lieben. Von Natur aus, die Natur des Menschen, die sehr egoistisch und egozentrisch, also auf sich selbst bezogen angelegt ist, die würde im ersten Moment sagen, Moment mal, ich bin doch verletzt worden. Er oder sie hat mir Unrecht getan. Ich rühre da keinen Finger. Ich bleib sitzen und warte, bis er oder sie zu mir kommt. Nein, sagt Jesus, so sollen wir uns als seine Nachfolger nicht verhalten. Geh du zu ihm hin. Mach du den ersten Schritt. Und es sollte im Leben eines Christen immer so sein, dass der christlichere Mensch immer den ersten Schritt macht. Das sollte in Beziehungen, in Freundschaften so sein. Das sollte in einer Ehebeziehung sein und auch in anderen Beziehungen. Dass sich der christliche Mensch immer als erster um Versöhnung bemühen sollte, weil wir dazu den Heiligen Geist besitzen. Doch oftmals ist es leider andersherum. Der Betroffene, der Verletzte, geht zuerst zu anderen Menschen hin und erzählt denen, du, hast du gehört, das und das hat der und der an mir getan, der hat Unrecht an mir getan und hat mich dadurch verletzt. Und so haben schnell viele andere Menschen eine schlechte Meinung von dem Bruder oder von der Schwester oder von anderen Mitmenschen und sind voreingenommen. Und so wird es immer schwieriger, den Konflikt oder den Bruch zu heilen, eine Beziehung wiederherzustellen, weil nur der Konflikt dadurch noch größer gemacht wird. Sicher fragen sich jetzt einige unter euch, du hast wieder mal leicht reden da vorne, was ist, wenn der andere kein Vier-Augen-Gespräch will? Wenn er sich weigert, wenn er sich diesem Gespräch entzieht, wenn ich schon die Kraft aufbringe und was mich schon Kraft genug kostet, dorthin zu gehen und er lässt mich einfach abblitzen. Dann kommt der nächste Vers. Will sie, und damit ist die Person gemeint, davon nichts wissen, nimm einen oder zwei andere mit, denn durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache entschieden werden. Also, wenn der Schritt 1 nicht funktioniert, gehe auf ihn hin, oder wenn es Probleme dort gibt, dann bin ich nicht aus dem Schneider raus und kann mich dann entspannt zurücklehnen und sagen, ich habe meine Pflicht getan. Nein, wir sollen einen oder zwei andere mitnehmen und weiterhin versuchen, ein Gespräch zu führen und den Konflikt oder den Streit beizulegen. Und so die Beziehung wieder zu heilen. Der ein oder zwei, das können Zeugen sein, die etwas in dieser Sache gehört haben, die etwas mitbekommen haben, die die Ursache des Konfliktes vielleicht kennen. Das können aber auch Menschen sein, von denen beide Parteien wissen, dass sie eigentlich recht neutral und objektiv in ihrer Sichtweise und Bewertung sind und dass sie so beiden bekannt sind. Aber ganz wichtig auch hier ist es das Ziel, den anderen zu gewinnen. Nicht deutlich zu machen, der Verletzte hat Unrecht, wenn es denn überhaupt auch so ist. Der ist der Verletzte, der ist derjenige, dem man vor den Kopf gestoßen hat. Ziel ist, den Bruder oder die Schwester zurückzugewinnen, in die Beziehung, in die Gemeinschaft der Gemeinde. Aber was, wenn auch Schritt 2 nicht funktioniert, wenn er nicht von Erfolg gekrönt ist, wenn der oder die andere sich weigert, auch wenn Zeugen oder eine neutrale Person hinzugezogen wurden? Dann kommen wir zum Schritt 3. Wenn dein Bruder oder deine Schwester auch dann nicht hören will, bring den Fall vor die Gemeinde. Nimmt die betreffende Person selbst das Urteil der Gemeinde nicht an, dann behandle sie wie einen Gottlosen oder einen Betrüger. Mit "Sag es der Gemeinde" meint Jesus an dieser Stelle mit Sicherheit nicht, dass man sich auf die Kanzel stellen soll, so wie ich jetzt hier vorne stehe und dann sagen soll, hey, alle mal herhören, der Max Mustermann, der hat sich vom Fritz Friedlich den Rasenmäher geliehen und hat ihm den kaputt wieder zurückgebracht und jetzt will er die Reparatur nicht bezahlen. Das geht da wohl gar nicht. Da hat der Fritz Friedlich ja wohl vollkommen recht. So verhält man sich nicht als Bruder. Es ist auch damit nicht gemeint, diese Sache irgendwie in den Gemeindebrief reinzusetzen oder den Betroffenen vor der Gemeinde bloßzustellen. Vielmehr ist damit gemeint, sag es der Gemeinde, dieses Problem, diesen Streit, diesen Konflikt vor diejenigen Geschwister der Gemeindeleitung zu bringen, die dafür befähigt sind, Dinge zu hören, zu ordnen, zu beschwichtigen und Frieden und Eintracht wiederherzustellen. Jesus sagt weiter, aber wenn er sich auch weigert, auf die Gemeinde zu hören, so soll er für dich sein wie ein Heide oder ein Zöllner oder hier in der Übersetzung, die wir da haben, ein Gottloser oder ein Betrüger. Eine andere Übersetzung spricht davon, behandle den anderen oder die andere so, wie du jemanden behandeln würdest, der Gott nicht kennt. Das heißt also, auch wenn Schritt 3 mit der Gemeindeleitung nicht funktioniert und da gibt's immer noch diesen Konflikt, sollen wir den anderen so behandeln, als wenn er Gott nicht kennen würde. Es ist nicht richtig zu denken, na endlich, jetzt sind die Karten gelegt. Jetzt muss ich mich mit diesem Menschen nicht mehr abgeben. Jetzt kann ich ihn behandeln wie ein Heide, wie ein Gottloser oder wie ein Betrüger. Den brauche ich jetzt nicht mehr zur Kenntnis nehmen, den kann ich vollkommen ignorieren. Auch da bin ich mir sicher, ihr Lieben, und deshalb diese andere Übersetzung auch, das ist nicht damit gemeint. Gemeint ist, wir sollen diesen Menschen, der Jesus nicht kennt, nicht verachten oder ignorieren. Nein, wir sollen ihn trotzdem lieben und ihn mit Gnade und mit Freundlichkeit und Friedlichkeit begegnen. Weil genau das tun wir ja jetzt im normalen Leben auch, wenn wir irgendwie in unserem Beruf, Schule oder wo immer wir auch sind. Wir treffen auch viele Leute, die Gott nicht kennen. Aber denen begegnen wir hoffentlich als Christen auch freundlich und nachsichtig. Weil wir sie durch unser Verhalten, da sind wir wieder die Kraft des Heiligen Geistes, weil wir ein Zeugnis ja sein wollen. Wir wollen ein lebendiges Zeugnis für unseren liebenden Herrn gegenüber den Menschen sein. Und so begegnen wir auch gottlosen Menschen. Und selbstverständlich sollten wir auch so den Menschen gegenüber begegnen, wo es augenscheinlich in der momentanen Situation nicht gelingt, einen Streit oder einen Konflikt beizulegen. Kommen wir zum zweiten Beispiel für die Kraft des Heiligen Geistes, die unser Herz, in unser Herz ausgegossen worden ist und dort auch verankert ist, wie sich diese Kraft in unserem praktischen Leben auswirken kann, wenn wir diese Kraft zulassen, wenn wir ihr Raum geben. Das Beispiel bezieht sich auf unser Verhalten, wenn es um Vergebung geht. Da habe ich uns die Bibelstelle aus Kolosser 3, Vers 13 einmal mitgebracht. Dort steht: Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Ich möchte das, den letzten Vers nochmal wiederholen. Vergesst nicht, dass der Herr euch auch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Es ist also so, dass das keine optionale Geschichte für uns ist. Da steht nicht, du kannst dir dann aussuchen, ob du gerne vergeben willst oder ob du nicht vergeben willst, sondern es steht müssen. Es ist ein Muss, eine ganz klare Anweisung, nicht in unser Belieben gestellt, nicht nach unserer Entscheidung. Ich denke, dass die meisten von uns das Gleichnis vom unbarmherzigen Schuldner auch kennen. Ich habe das jetzt noch einmal mitgebracht und ich werde es dann auch noch mal vorlesen, oder das Gleichnis von den Schalksknechten, wie es auch anders bekannt ist. Kann man da schlecht lesen, deshalb lese ich es jetzt noch mal vor. Jesus sprach mit seinen Jüngern, mit Petrus auch, und hat dann weiter ausgeführt: Denn mit Gottes himmlischen Reich ist es so wie mit einem König, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Als erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau und sein Kind und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil des Geldes wiederzubekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an: Herr, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm alle seine Schulden. Kaum war der Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter, der ihm einen vergleichsweise ganz geringen Betrag schuldete. Er packte ihn und würgte ihn und schrie ihn an: Bezahl jetzt endlich deine Schulden. Da fiel der andere nieder und bettelte: Hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nichts davon wissen und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen Verwalter das sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ der König diesen Verwalter zu sich kommen und sagte: Was bist du doch für ein boshafter Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht deinem anderen Verwalter Erbarmen zeigen müssen, so wie ich es mit dir gehabt habe? Und zornig übergab der Herr diesen Verwalter den Foltersknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Und Jesus sprach weiter: Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt. Auch hier will ich den letzten Vers nochmal wiederholen. Jesus sagte: Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt. Hier wird ganz deutlich, ihr Lieben, Vergebung steht nicht in unserem Ermessen. Vergebung ist nicht der Beliebigkeit ausgesetzt oder gleichgestellt. Vergebung ist ein Gebot und ist für uns eine christliche Pflicht. Und das ist eben deshalb, weil Gott weiß, wie wir Menschen sind. Und unser Vater im Himmel, der weiß auch, warum er uns dieses Gebot gegeben hat. Er weiß ganz genau, wie wir sind. Vielleicht denken jetzt einige, oh, schon wieder so eine wahnsinnige Forderung, ein Gebot, was ich doch gar nicht erfüllen kann und auch gar nicht erfüllen will. Und ganz gleich, was der andere getan hat, ganz gleich, wie groß meine erlittene Verletzung ist, wie tief die Wunde in mir ist, die ich fühle, ich soll vergeben? Ja, sagt Gott, ganz gleich, wie tief die Wunde ist, wie groß die Verletzung ist, du sollst vergeben. Und deshalb hat er uns das als Gebot hinterlassen und hat auch diese Warnung an uns ausgesprochen. Und das hat er deshalb eben gemacht, weil er weiß, wie wir sind. Er weiß, wozu wir fähig sind und er weiß, was wir können. Er kennt unseren Körper, er kennt unseren Geist und er kennt unsere Seele. Wir sind nach seinem Abbild geschaffen. Und wenn man sich diese Worte alleine, wir sind nach seinem Abbild geschaffen, dann ist es im Grunde genommen doch bald ein Hohn, dass wir uns überhaupt darüber unterhalten müssen, dass wir in Konflikten auf den anderen auch als Erster zugehen sollen, auch wenn wir verletzt sind oder uns vermeintlich als Verletzte sehen. Und ich finde, das ist auch ein Hohn, dass wir uns über Vergebung unterhalten müssen. Aber wir sind Menschen. Wir sind fehlbare Menschen, ihr Lieben. Und genau für diesen Fall, weil er weiß, dass wir eben Menschen sind, die immer wieder in Konflikte hineingeraten, die sich schwer tun, Konflikten aus dem Weg zu gehen, die sich schwer tun, wenn ein Konflikt da ist, diesen Konflikt zu handeln und auch als Erster auf den anderen zuzugehen. Weil er weiß, dass oft Stolz und Hochmut in unserem Leben viel höher angesiedelt sind als die christliche Liebe, als Vergebung, als Erbarmen, als Gnade, als all das, was der König zu seinem Verwalter hat praktiziert. Weil er weiß, dass wir uns damit so schwer tun, deshalb hat er uns den Heiligen Geist in unserem Leben gegeben. Deshalb ist der Heilige Geist in unser Herz ausgegossen. Jetzt ist es natürlich nicht so, wie in vielen anderen Dingen auch. Der Heilige Geist, der ist bei uns drin und wir sind aufgefordert, ihm auch Raum zu geben. Wenn wir als Erstes immer nur Stolz und Hochmut und anderen, Eifersucht und anderen Dingen den Vorrang geben und den Heiligen Geist überhaupt gar nicht zur Entfaltung kommen lassen, dann haben wir natürlich ein Problem und dann ist der Heilige Geist bei uns drin. Aber der Heilige Geist ist genauso wie Jesus. Der handelt nicht, indem er nach vorne hinrennt. Der geht nicht an allen vorbei. Stolz, lass mich mal zur Seite. Und Ehrfurcht und Hochmut. Ich bin jetzt hier. Nein, der ist ruhig, zurückhaltend. Und er erwartet, dass wir aus seiner Kraft die Dinge regeln. Dass wir uns bewusst sind, ich kann das. Auch wenn es mir als Mensch, als Stefan Wensing schwerfällt, wenn ich verletzt werde, dass ich grummeln muss und dass ich zu Hause vielleicht sehe und denke, das gibt's doch gar nicht, das musste ich mir jetzt sagen lassen, das musste ich mir gefallen lassen dabei. Und dabei bin ich doch und ich habe doch nur immer gute Absichten dabei. Nein, ich muss mich hinsetzen, beten dann dafür und beten und sagt, Herr, lass mich deine Kraft durch den Heiligen Geist voll im Umfang in Anspruch nehmen und zu dem anderen hingehen, beten dafür, Herr, mach du durch deinen Heiligen Geist, dass dieser Konflikt beigelegt wird, dass diese Beziehung wieder gekittet wird und dass wir beide zusammen wieder in Eintracht in deiner Nachfolge stehen können. Das ist das Wichtige. Und deshalb haben wir auch den Heiligen Geist. Zeugnis geben, all die Dinge, die Erich heute angesprochen hat, Johannes 14, Johannes 16, würde ich euch auch noch mal gerne ermutigen wollen, das einmal nachzulesen. Dafür haben wir den Heiligen Geist. Ich denke, die meisten von uns kennen die Niederländerin Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, eine Niederländerin, die von 1892 bis 1983 gelebt hat. 1892 bis 1983. Ich finde das immer so Wahnsinn. Die Frau hat zwei Weltkriege mitgemacht. Corrie ten Boom war zur Zeit des nationalsozialistischen Regimes mit Vater, mit Mutter und mit ihrer Schwester im KZ. Und sie hat dieses KZ als einzige überlebt. Und sie musste mit ansehen, wie ihre Familie langsam und elend nacheinander in diesem KZ gestorben ist. Und sie hat später auch Zeugnis gegeben. Sie hat gesagt also, ich fühlte in meinem Herz so viel Hass, so viel Wut gegen das nationalsozialistische Regime und ganz besonders gegen die KZ-Wärter, die ich dann hatte. Ich war richtig verblendet vor Hass und vor Wut. Aber sie sagte auch weiter, und sie war eine bekennende Christin auch, aber ich musste immer wieder an Römer 5 denken, wo Gott sagt, dass durch den Heiligen Geist Liebe in mein Herz ausgegossen worden ist, dass ich dazu befähigt bin, Liebe walten zu lassen, Vergebung und Gnade. Und sie führte weiter aus, erst als ich mich bewusst für die Liebe entschieden habe, als ich viel gebetet habe gegen meinen Hass, für die Liebe, erst als ich ganz bewusst mich für die Liebe entschieden habe, dass dies stärker als mein Hass ist, verschwanden langsam aber sicher diese Hassgefühle gegen die KZ-Wärter und ich konnte ihnen vergeben. Nach dem Zweiten Weltkrieg eröffnete sie ein Heim für andere Opfer der Nazi-Gewalt in den Niederlanden. Und sie sagte etwas sehr, sehr Interessantes. Sie sagte, diejenigen Heimbewohner, die ihren Peinigern nicht vergeben konnten, die waren nicht fähig, wieder in die Welt zurückzukehren. Diejenigen, die an Hass und Verbitterung festhielten, die sind immer invalide geblieben und haben dieses Heim nie verlassen. Aber diejenigen, die es geschafft haben, ihren Peinigern zu vergeben, die waren fähig, in die Welt zurückzugehen, sich ein neues Leben aufzubauen und wieder Teil einer Gesellschaft zu sein und wieder Nachfolger von Jesu zu werden. Liebe Geschwister, ich denke, das ist jetzt ganz klar geworden. Gott will nicht, dass wir Hass und Streit und Konflikte miteinander über längere Zeit unterhalten. Er will, dass wir uns in Konflikten beziehungsorientiert verhalten. Das heißt, der eine seine Beziehung zu dem anderen klären und dass man wieder zusammenkommt. Er weiß, dass wir, wie ich schon sagte, nur Menschen sind, die Fehler machen und immer wieder in Konflikte geraten. Das ist so bei uns und ich denke, ihr habt es in den vielen Predigten auch immer wieder gehört. Wir können uns noch so mehr bemühen, wir kriegen es einfach nicht hin. Wir kriegen es einfach nicht hin, sündlos und ohne Konflikte und ohne Streit durch dieses Leben zu gehen. Aber wir sollten es hinkriegen, wenn diese Situationen da sind, diese Situationen zu handeln. Er will nicht, dass wir in Streit und Hass unversöhnt leben, weil wir ihn durch solch ein Verhalten auch nicht ehren, sondern ihn im Gegenteil betrüben. Und da ist es auch ganz gleich, was wir am Sonntag singen oder beten, ihr Lieben. Wenn wir am Montag in der Woche in unserem Alltagsleben wieder Streit und Hass praktizieren, in unserem Herzen zulassen und nicht dagegen ankämpfen und den Heiligen Geist nicht zur freien Entfaltung kommen lassen, dann haben wir diese gleichen beklagenswerten Zustände da. Und damit wir das auch hinkriegen, als Verletzter auf den anderen zugehen bei Konflikten und vergeben, anstatt verdammen, hat er die Kraft des Heiligen Geistes in unser Herz ausgegeben. Und mit dieser unbegrenzten und unerschöpflichen Kraft sind wir in der Lage, wenn wir es denn wollen, bewusst auch zulassen und fördern, dass wir jede Situation des Lebens bestehen können und auch handeln können. Damit, wenn wir einmal vor unserem Schöpfer stehen, damit er zu uns sagen kann, gut gemacht, mein Knecht, ich bin stolz auf dich. Amen.